Jetzt soll es hier um Bionic gehen. Bevor wir jetzt in die Details einsteigen, noch ein paar Bemerkungen. Der Vortrag ist für 1,5 Stunden angesetzt. Ich habe ca. 200 Folien. Mein Schnitt pro Folie liegt bei 27 Sekunden. Vielleicht können wir die noch knacken. Vielleicht müssen wir gucken. Nein, Schacht beiseite. Die Idee ist schon, eine Diskussion auch anzuregen. Jetzt nicht nur ich hier vorne stehend, irgendwie redend und hier keine Fragen und so weiter und so weiter und so fort, sondern mehr so, weil es halt noch ein relativ heikles Thema ist. Sicherheit in Bionic, jeder, der ein Android-Handy hat, ist sofort betroffen, logisch, klar, kein Thema. Geht es mir schon darum, schon auch, dass ihr einen Mehrwert habt, dass ihr was mit nach Hause nehmt. Das heißt, wir werden uns nicht auf 2 Minuten Fragen zum Schluss beschränken, sondern eher, wir haben Zeit genug. Die Folien sind so circa 45 Minuten, grobe Hausnummer, mal mehr, mal weniger. Deswegen Diskussion ist durchaus erwünscht und nicht erst am Ende. Das heißt, einfach kurzes Handzeichen, wir haben hier Mikros, mindestens eins, perfekt. Und dann soll man es auch hinkriegen. Zweite Bemerkung, die Teile von diesem Projekt sind durch NDA geschützt. Das heißt, bei einigen Fragen werde ich eventuell keine Antwort geben können. Das bedingt die Natur des Projektes, aber das, was ihr hier seht, das wird dann auch als PDF hinterher veröffentlicht. Also die Folien gehen live zu. Aber wie gesagt, bei einigen Sachen, habt bitte dafür Verständnis, dass bei einigen Sachen eventuell, ich kann es einfach sagen, nächste Frage. Das kommt dann so ein bisschen auf die Frage an. Okay, machen wir zum Einstieg mal kurz eine Handprobe. Wer von euch entwickelt denn für Android mit Android oder ist betroffen im Sinne von Entwickler? Von Bionic? Oder wer von euch weiß denn nicht, was Bionic überhaupt ist? Okay, gut. Dann fangen wir einfach mal mit dem Vortrag an. Ganz kurz, ich möchte diesen Vortrag meinem Sohn Luca widmen, der heute leider nicht dabei sein kann. Ich hoffe, er schaut sich den Stream an, ja, und hat halt auch ein bisschen Freude dran. Okay, Übersicht. Ich werde ganz kurz was zu meiner Person sagen. Danach werde ich die Grundlage legen für die Analyse von Bionic, was wir tatsächlich gemacht haben in dem Fall. Daran anschließend eine Angriffsoberflächenanalyse, wo wir ganz einfach mal gucken, wo wir uns ganz einfach mal angucken, wie man Bionic denn, wenn das überhaupt möglich ist, tatsächlich angreifen kann. Und die gute Nachricht ist, ohne da jetzt Geheimnis zu verraten, ist es verdammt schwierig. Und das Ganze abschließend noch mit weiteren Beobachtungen bzw. einer Diskussion und Fragen abschließend. Okay. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu meiner Person. Einige werden mich vielleicht schon kennen, weiß ich nicht, von OcCamp, Open Rhein Ruhr, Chemnitz bin ich häufiger, aber wer bin ich denn? Ich habe vor langen Jahren mal im Bereich Betriebssystem promoviert. Damals ging es darum, Betriebssysteme zu schreiben, die im Gegensatz zu dem damaligen Ansatz Applikationen tatsächlich Mittel an die Hand geben, diese zur Laufzeit zu ändern. Interessanterweise hat das an James Gosling mal etwas genauer sich betrachtet und hat wesentliche Teile der Dissertation in sowas wie Java 1.5 einfließen lassen. Typisches Beispiel die Reflection API, wenn man sich mal anguckt, wie die denn so funktioniert. Die wesentlichen Teile scheinen von der Diss nicht allzu weit entfernt zu sein, um es mal so zu formulieren. Ich muss vorsichtig sein mit der Formulierung, vielleicht sitzen hier Anwälte im Publikum. Nein, Schacht's beiseite. Ich habe mir die IPs damals leider nicht patentieren lassen, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Südseeinsel powered by Oracle. Einer der wenigen Fehler im Leben, egal. Deswegen bin ich immer noch mit Android so ein bisschen verbunden, weil halt Java in der Form von Dalvik oder auch Art, wie sie heute auch genannt wird, einen wesentlichen Bestandteil des Userlands bei Android bilden. Also, wie gesagt, viele wissen ja nicht, also wenn wir jetzt auch technisch fragen, ja, vorhanden, wenn ich irgendwas sage, was keinen Sinn macht, bitte kurz Handzeichen. Ja, ich bin mit Linux schon relativ lange verbandelt. Wir haben damals im Rahmen des Linux als Entwicklungs- und Testsystem eingesetzt. Wie gesagt, wir reden hier von 93, 94, das ist schon ein paar Tage her. Und damals war es so die Kernel-Version 095, die wir damals im Projekt eingesetzt haben. Ich bin immer noch bei der Fralux zuständig für sowas wie Kaffee kochen und ein paar andere Geschichten. Einige Leute sind ja auch von der Fralux hier, allerdings nicht im Publikum, egal. Vielleicht ein Teaser, heute Nachmittag gibt es 2 Vorträge von Herrn Kühnel zum Thema Krypto und File Systems. Vielleicht interessant für den einen oder anderen, weiß ich nicht. Commercial Breakend. Also Jens ist auch einer der Fralux-Leute, sorry. Ich bin Arch Package Maintainer aus Leidenschaft. Viele meiner ARM-Cores, oder eigentlich alle meine ARM-Cores, die nicht unter Android laufen, funktionieren mit Alarm. Deswegen Arch ist da die Distribution der Wahl. Und Hobbys, ja, Software entwickeln generell, nach all den Jahren immer noch. IT-Sicherheit, beruflich und privat. Und seit 5 oder 6 Jahren auch mal der Ansatz, wie kann ich einen Menschen hacken? Das, was man im Allgemeinen anderswo als Social Engineering bezeichnet. Was verdammt interessant ist, wenn man sich mal so die Grundlagen anguckt. Wo kommen wir her? Wie haben wir uns in den letzten 40.000 Jahren verändert? Aber warum funktionieren Trickbetrüger immer noch wie vor 2.000 bis 3.000 Jahren oder noch länger? Mal was ganz anderes als Bits and Bytes. Okay, aber zurück zum Thema Technik. Was ist Bionic? Es ist die Laufzeitumgebung, die tatsächlich den Kern auf Androids mit dem Userland verbindet. Wenn ihr euch mal so ein Handy anguckt, wir werden gleich noch ein bisschen genauer auf die Architektur eingehen, gibt es dann wie in anderen Linux-Systemen auch einen Kern. Und darüber hinaus gibt es ein Userland. Das Userland ist primär Java. Das ist das, was ihr seht, wenn ihr euer Android-basiertes Handy einschaltet. Samsung beispielsweise, glaube ich, setzt da eine Sensitive-Oberfläche ein, die eine GUI ist, die von Pixel und Freunden doch einigermaßen abweicht. CyanogenMod setzt da eine andere GUI ein, aber im Grunde funktioniert das wie folgt. Wir haben halt verschiedene Server. Wir haben Display-Server, glaube ich, auf OpenGLS basierend, der halt diese GUI zur Verfügung stellt, aber im Grunde basiert das Ganze ebenfalls auf einer JVM, auf einer Java Virtual Machine, die sich mit dem Kern via Bionic unterhält. Warum ist das wichtig? Sämtliche Applikationen, nativ oder JVM-basierend, benutzen Bionic. Ähnlich wie das bei ganz normalen libc-Implementierungen, bei BSD, damit auch OS X, Linux und anderen unixoiden Systemen der Fall ist. Das heißt, sämtliche Lücken, sämtliche Vektoren, sämtliche Angriffsoberflächen sind damit quasi nutzbar, sofern man es schafft, sich Richtung Bionic vorzuarbeiten. Das heißt, sämtliche Schwachstellen haben Auswirkungen auf das Userland. Das ist so eine der wichtigen Kernaussagen hinter Bionic. Die Implikationen sind natürlich, ich habe es eben schon kurz erwähnt, eine Angriffsoberflächenanalyse. Das heißt, man guckt sich einfach mal an, wie ist denn die Codebasis aufgebaut. Das werden wir gleich noch en Detail uns genauer betrachten. Und aber auch, wo sind die Schwachstellen in dieser Codebasis? Und natürlich, wie kann man diese, sofern sie vorhanden sind, beheben? Okay, ganz kurze Architekturübersicht, wie das bei Android so aussieht. Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Es gibt unten einen Kern, es gibt darunter oder darüber Treiber, die sich mit der direkten Hardware beschäftigen. Typisches Beispiel, die Display-Treiber. Typisches Beispiel, die Treiber, ich habe es eben schon kurz erwähnt, die sich mit WLAN-Funktionalität oder generell Radios auseinandersetzen. Es sind derer bei Android typischerweise mindestens 3, nämlich Bluetooth, WLAN und das, was man im Allgemeinen als Mobilfunk bezeichnet, nämlich 3G, 4G, 5G, aber auch LTE. Diese Sachen werden zum Teil in Blobs abgebildet, die sich mit dem Chipset direkt in Verbindung setzen, aber haben natürlich auch Schnittstellen in Richtung Kernsubsysteme. Darauf aufbauend haben wir dann Daemons. Das unterscheidet sich jetzt nicht so groß von anderen Linux-Systemen. Und darüber hinaus dann sofort sowas wie Dalvik, Zygote. Das ist, wie kann ich es am einfachsten beschreiben? Zygote ist im Prinzip ein Mechanismus, der es relativ schnell erlaubt, Userland-Applikationen ans Schwingen zu bekommen. Und Dalvik und ART, also Android Runtime, sind halt die JVM-Instanzen, die von Google im Rahmen des AOSPs tatsächlich auch freigegeben werden. AOSP ist jedem bekannt. Android Open Source Project. Also die Teile von Android, die tatsächlich aufgrund von Lizenzbedingungen quelloffen sein müssen. Wie wir alle wissen, Linux ist GPLv 2, 3. Ebenfalls ist libc meines Wissens in Android MIT lizenziert. Oder nein, es ist BSD lizenziert, sorry. Und damit müssen die Quellen auch quasi quelloffen sein. Und AOSP ist halt das auf dem, das im Prinzip auf dem Spin-offs wie Lineage, wie CyanogenMod und wie sie alle heißen, basieren. Darauf aufbauend baut dann jeder Hersteller noch so ein, kocht dann jeder Hersteller noch so ein eigenes Süppchen. Sieht man ein typisches Beispiel im Bereich User Interfaces. Das von Google sieht anders aus als das, was Samsung auf so auf seinen Handys vertreibt. Das wiederum sieht anders aus als es, als man es von Huawei, LGE und wie sie alle heißen kaufen kann. Hat den Charme, dass man immer wieder gezwungen ist, neue UIs zu lernen. Dass die Details unterscheiden sich halt hier und da ein bisschen. Dass die Gesten und Swipes haben zum Teil andere Bedeutung und so weiter und so fort. Das heißt, es bleibt weiterhin spannend. Das ist auch der Sinn der Sache, ne? Schon. Oder mal andersrum formuliert, natürlich haben die Hersteller nicht nur hier die Intention, Kunden an sich zu binden. Nachvollziehbar. Okay, gibt es hierzu soweit Fragen? Nicht? Okay. Okay, wie sind wir denn an das Projekt rangegangen? Wir haben uns mal angeguckt, das Bionic ist natürlich quelloffen verfügbar. Man kann das ganz einfach von einer Git-Instanz klonen. Wie das Ganze denn im Hinblick auf Wartbarkeit aussieht. Es gibt hierbei einen internationalen Standard, auf den werde ich gleich noch genauer eingehen. Es ist 9126. Darauf aufbauend haben wir eine Angriffsoberflächenanalyse gemacht, toolgestützt, aber auch mit gesundem Menschenverstand. Die Analyseergebnisse haben wir uns genauer angeguckt und haben daraufhin auch, ich sag mal, sowas wie eine High-Level-Mitigation-Strategie aufgezeigt, die in dem Fall, Gott sei Dank, relativ überschaubar ist, weil es nicht so viele Angriffsflächen gibt in Bionic. Das ist so die generelle Vorgehensweise in dem Projekt gewesen. Kurz ein paar Bemerkungen zu den Werkzeugen. SonarQube Red CPP Check, sagt das jedem was oder soll ich da genauer drauf eingehen? Wer hat denn schon mal sowas wie SonarQube benutzt? Oh ja, gut, dann fangen wir von vorne an. Statische Codeanalyse. Das heißt, wir haben einen Quellcode-Block, den wir analysieren möchten. Und zwar, typisches Beispiel, haben wir potenzielle Memory Leaks vorliegen. Also wird irgendwo, um in der C-Lingo zu bleiben, wird irgendwo ein Alloc durchgeführt oder ein Malloc durchgeführt, das nicht durch ein Free abgedeckt ist. Insbesondere dann, wenn es im selben Statement-Block ist, in derselben Funktion, dann kann man das durch statische Codeanalyse relativ gut abdecken. Das sind so die typischen Geschichten, wo man Tools einsetzen kann, die einem schon einen ersten Überblick geben, wo denn eine Codebasis eventuell Schwachstellen haben könnte. SonarQube ist ein Open-Source-Tool in dem Umfeld. Ich glaube, das ist am meisten verbreitetste für statische Codeanalyse. Dieses Open-Source-Tool hat den Charme, dass es pluggable ist. Das heißt, es unterstützt verschiedene Programmiersprachen durch besagte Plugins. Und jede dieser Programmiersprachen kann auch durch eine entsprechende Toolchain ergänzt werden. Da Bionic primär in C und C++ geschrieben ist, haben wir zwei Tools benutzt, nämlich RATS, Rough Auditing Tool for Security, eine Google-Entwicklung, die eigentlich sich so einen C-Quellcode greift und ganz einfach mal durchgeht und quasi eine XML-Datei erstellt mit Schwachstellen. Die der Code potenziell haben könnte. CPP-Check macht sowas ähnliches. SonarQube hat jetzt den Vorteil, dass es erweiterbar ist und eigentlich diese drei Komponenten eigentlich eine ganz gute, ich sag mal, Anleitung darstellen, um generell statische Codeanalyse zu machen. Also typisches Beispiel. Wir haben uns letztens mal Kafka genauer angeguckt. Kafka ist eine Bibliothek, die von Twitter Commons so in der Lage ist, ein paar Milliarden Nachrichten von Seattle nach Melbourne zu schieben. Vorausgesetzt zwischen Rechenzentren ist eine entsprechende Infrastruktur, die das möglich macht. Also Kafka ist ein hyperskalierbarer Message-Bus auf Java-Basis. Kommt wie gesagt von Twitter. Es gibt eine Firma namens Confluent, die sich damit selbstständig gemacht hat als Twitter-Spin-Off. Und Kafka aufgrund der Lizenzierung ist halt weiterhin Open Source. Da haben wir ebenfalls eine analoge Architektur eingesetzt. Wir haben das Einzige, was wir gemacht haben, weil halt Kafka primär in Java und Scala geschrieben ist, wir haben REST und CPP-Check durch entsprechende Java-Plugins ersetzt, die aber sich nahtlos in Zona Cube tatsächlich integrieren lassen, weil es halt, wie gesagt, pluggable ist. Deswegen ist das so, ich sag mal, der Masterplan, den ich immer oder den wir im Allgemeinen einsetzen oder ich, je nach Projektkonfiguration, um einfach mal zu gucken, wie denn so eine Codebasis aussieht. Der Charme bei der Geschichte ist, Bionic konnte ich auf einem Apple 8.1, das ist ein MacBook Pro aus dem Jahre 2012, innerhalb von einer Dreiviertelstunde noch in der JVM auf dem MacBook durchlaufen lassen. Das heißt, es ist relativ ressourcenschonend. Das sieht bei den Java-Plugins ein bisschen anders aus, aber SonarQube, bedingt dadurch, dass es selbst in Java geschrieben ist, ist einigermaßen skalierend. Man kann es auch sehr schön in Cloud-Umgebungen einsetzen lassen, wenn man sich ganz einfach noch ein paar Cores dazu holt, eskaliert wirklich recht gut. Das ist so die Quintessenz, deswegen ist bei mir eigentlich Werkzeug der Wahl, wenn ich statische Codeanalyse durchzuführen habe. Tools gehen natürlich nur so weit. Das heißt, man bekommt ein Ergebnis, das aber noch entsprechend, ich sag mal, verifiziert werden muss. Typisches Beispiel, die False Positives mal aussortierend. Das heißt, ohne ein Gerüttelmaß an gesunden Menschenverstand und ein bisschen STLC-Erfahrung gehen die als statischen Code-Analyse-Ergebnisse eigentlich nur so weit. Und der Rest ist dann wirklich, ich habe es mal einfach mal schwarze Magie genannt, aber dann ganz einfach mal zu gucken, wie sehen denn so Smells aus? Also Smells sind Geschichten, die ein statischer Codeanalyse anflaggt, also tatsächlich auch sichtbar macht, aber die nicht unbedingt eine Verletzlichkeit, Vulnerability auf Englisch genannt, darstellen. Das heißt, die man in Angriff nehmen müsste, aber die nicht unbedingt direkt zu einer, die nicht direkt zu einem Vektor führen können oder führen müssen, mal andersrum formuliert. Ganz wichtig hierbei ist, wir haben die Codebasis genommen, die nicht von Herstellern kommt, sondern die tatsächlich von AOSP selbst kommt. Diese ist zu finden auf android.googlesource.com, Plattform bionic.get. Ist ein ganz normales Git-Repo, kann man sich klonen und dann hat man halt Bionic so, wie es seit dem Jahre 2008 im Prinzip gepflegt wird, auf seinem Rechner. Damit natürlich auch den gesamten Quellcode, aber natürlich auch sowas wie, und das gucken wir uns jetzt mal an, Commits. Nämlich so sieht die Commit-Struktur seit 2008 aus für Bionic. Wie das zustande kommt, ist relativ einfach. Man klont sich das Repo, dann lässt man ein paar Skripte drauf laufen. Im Prinzip so eine Art Git-Log-Extraktion. Und mittels ein wenig Python-Magie bekommt man dann so einen Bar-Chart raus. Was hier interessant ist, warum habe ich das überhaupt gemacht? Andrew Rubinstein hat angefangen, Android ins Leben zu rufen 2006, glaube ich, ist täuscht, oder 2004. Google hat es gekauft, 2004 hat er die Firma ins Leben gerufen, 2006 hat Google gekauft. Danach passierte erstmal wieder wenig, wenn man sich mal diese Commit-Struktur angeht, aber 2012, 2013, 2014 waren so die Jahre, wo relativ viele Commits in die Codebase eingeflossen sind. Interessanterweise sind das die Freigabejahre von sowas wie Lollipop und Marshmallow. Das heißt, die Android-Version, wo im Userland, aber nicht nur da, jede Menge Änderungen eingeführt wurden, sowas wie Sicherheitskonzepte. Sowas wie jede Menge Änderungen an der Benutzeroberfläche hier und da. Das ganze Material Design wurde mit diesen Android-Versionen eigentlich erst ins Leben gerufen. Wir haben es dann nicht mehr leider geschafft, aus zeitlichen Gründen einfach mal nachzugucken, wo denn jetzt detailliert die Änderungen, die Deltas in den Jahren standen. Aber ich finde es interessant, ganz einfach das mal mit den Funktionalitäten zu korrelieren, die Google dann im Rahmen des AOSP, der AOSP-Freigaben jeweils in den Markt geschoben hat. Wenn man sich mal anguckt, seit 2015 passiert da jetzt nicht mehr so viel im Vergleich zu den Vorjahren. 2018, ich meine gut, wir haben 2 Monate, das ist relativ early days, was das Jahr angeht. Aber ich fand es ganz einfach mal interessant, mal zu gucken, wann denn so die großen Veränderungen in Bionic eingeflossen sind. Insbesondere auch, weil 2013, glaube ich, Samsung zum ersten Mal über sowas wie SE-Linux nachgedacht hat, im Rahmen seines NOx-Projektes. also sagt das jedem was? Nox, SE Linux? Also SE Linux ist eine spezielle Sicherheitsarchitektur basierend auf Standard Linux. Und Nox war jetzt oder ist immer noch ein Samsungsversuch, Android einigermaßen sicher zu machen. Insbesondere im Hinblick auf sowas wie Enterprise Deployment. Die Idee war, ich habe da mit ein paar Samsung-Leuten drüber geredet, die Idee war ganz einfach mal zu gucken, ob man da nicht, ich sag mal, den Erfolg von einer RIM irgendwo duplizieren konnte. Nämlich Android wirklich, ich sag mal, auch im Enterprise-Umfeld recht gut zu verankern. Und da braucht man natürlich entsprechend gehärtete Architekturen, die dann auch recht gut mit sowas wie Mobile Device Management System, MDMs, zusammenarbeiten können. Sowas wie AirWatch, sowas wie Mobile Arm und so weiter und so fort. Dementsprechend halt auch die Änderungen, die man hier und da auch sieht in der Codebasis. Okay, mal ganz kurz eine Zusammenfassung, bevor ich jetzt in die Details gehe. Die Gesamtqualität ist tatsächlich gut. Wir werden gleich noch mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Komponenten eingehen, die wir benutzt haben, um uns zu diesem Ergebnis hinreißen zu lassen. Aber man kann durchaus einige Sicherheitsrisiken sehen, insbesondere basierend auf der Tatsache, dass da BSD-Code verwendet wurde, der schon um die Jahre gekommen ist. Das sieht man hier und da auch an der Codebasis. Es sind verdammt viele Kurzmails da. SonarQube meldete eine deutlich vierstellige Anzahl, was bei dem Volume, ich werde gleich auf die Metriken noch genauer eingehen, schon eine Nummer ist. Und wie ich habe es gerade schon erwähnt, intensive Benutzung von Legacy-Code. Der wurde zwar entsprechend zum Teil refactored, aber ist vielleicht immer noch nicht in der Verfassung, wo man sagen würde, der wird auch die nächsten 20 Jahre überleben. Weil einige von dem ursprünglichen libc-Code haben bereits diese Anzahl von Jahren, wenn nicht mehr, auf dem Buckel. Und das ist halt doch relativ viel. Insbesondere dann, wenn man sich mal anguckt, mit welcher Entwicklungsgeschwindigkeit der Rest von einem Android-Ökosystem so voranschreitet. Okay, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, am 9126, jetzt wird es ein bisschen theoretisch. Ich möchte jetzt auch gar nicht so en Detail auf die ganzen Komponenten eingehen. Das Ganze gliedert sich auf in Metriken zum Thema Funktionalität. Also wie ist eine Codebasis aufgebaut, um gewisse Funktionalitäten zu erfüllen? Wie zuverlässig ist eine Codebasis? Das heißt, wenn man tatsächlich ein Bild baut, wie sicher ist der Bild dann tatsächlich auch im wirklichen Deployment? Wartbarkeit. Und da sind wir dann bei unserem Thema. Wie kann ich denn Code bauen, der tatsächlich wartbar ist, aber auch bleibt? Stichwort, wahrscheinlich kennen das recht viele, die jemals in der Softwareentwicklung gearbeitet haben. Insbesondere dann, wenn man, ich sag mal, in klassischen Projekten, Stichwort Wasserfall, Stichwort iterativ entwickelt, man schreibt irgendwann mal so ein paar Codezeilen, so 500 bis 1000, dann geht das irgendwie ins Deployment. Vorher wird es vielleicht nochmal Q8. Das Ganze läuft dann 2 bis 3 Jahre und da meint irgendwer relativ weit oben, wir müssen da A und B und C noch dran flanschen und die Codebasis soll E, F, G und H auch noch können. Man holt sich dann die Codebasis aus einem Repo hervor und fragt sich, was man dann doch vor 2 Jahren da programmiert hat. Ne? Kennen wir vielleicht auch alle. Ich sehe viele Nicken sehr gut, weil ja, das ist so die Herausforderung, ne? Schon. Das heißt, und da kommen dann so Geschichten wie wartbarer Code zum Schwingen. Das heißt, wie kann ich Code schreiben, der auch nach 2, 5 oder auch 10 Jahren zum einen verständlich und zum anderen auch modifizierbar ist. Ganz wichtig. Darum geht es eigentlich bei dieser Komponente. Effizienz, Portierbarkeit und Benutzbarkeit, glaube ich, brauche ich jetzt nicht so viel zu sagen. Effizient halt, das ist das ganze Thema Komplexitätsmanagement, vielleicht bekannt aus theoretischen Informatikvorlesungen, O von N, O von 1, Log von N von 1 und so weiter und so fort. Portierbarkeit, ebenfalls hier und da wichtig im Sinne von, wie kann ich den Code schreiben, der sich relativ einfach von A nach B portieren lässt. Das ist das ganze Thema POSIX beispielsweise im Linux- oder Unix-Umfeld. Aber auch sowas wie Benutzbarkeit, ebenfalls wichtig, aber soll jetzt hier nicht Fokus sein. Okay, konzentrieren wir uns mal auf das Thema Wartbarkeit. Das kann man im Prinzip in vier Attribute aufgliedern, nämlich einmal zum, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, wie einfach kann ich denn vorhandenen Code analysieren? Immer unter der Voraussetzung, wie und wo ist was zu ändern, wenn ich tatsächlich neue Funktionalitäten in eine verarbeitete vorhandene Codebase einfließen lassen möchte. Darauf aufbauend Änderbarkeit, wie einfach ist es denn, diese Änderungen tatsächlich auch durchzuführen. Dann ganz wichtig, welche Auswirkungen hat eine Codebasismodifikation auf die Gesamtstabilität der Codebasis? Geht dann irgendwas direkt irgendwo anders kaputt oder im direkten Umfeld? Und wenn ja, warum ist das der Fall? Oder passiert das erst nach 2 Monaten und jeder fragt sich gerade, was ist da gerade umgefallen? Insbesondere wenn es subtile Fehler sind, die nur ab und zu mal auftauchen. Und natürlich auch Testbarkeit, ganz wichtig. Wir kennen alle die Thematik, wir ändern eine Codebasis, jemand meint, Regressionstesting wäre absolut notwendig, kann man auch nachvollziehen. Es funktioniert vielleicht hier und da, aber spätestens bei dem Testen der neuen Funktionalität geht irgendwas gnadenlos schief. Und da fragt sich natürlich, warum, wieso, weshalb. Frage. Soll ich gerade mal kurz wiederholen? Also die Frage war, wie kann ich Stabilität messen? Und immer unter der Prämisse, wie, wenn ich Legacy-Code habe, welche Auswirkungen hat das auf die Stabilität? Wichtige Frage. Ganz kurz, ich gehe da gleich mal genauer drauf ein, aber ganz kurz zu antworten. Zum einen durch sowas wie tatsächlich erstmal Code-Analyse, Code-Review. Also Code Review ist im Prinzip eine Analyse, die von Menschen gemacht. Also Code Review ist im Prinzip eine statische Codeanalyse, die von Menschen machen. Also das ist der Riesenunterschied. Aber auch sowas wie intensives und Testen, und zwar auf Unit, Integrations, Build, aber auch Acceptance Basis. Das ist so das 0815 vorgehende Umfeld. Aber da gehe ich noch genauer drauf ein im Rahmen des weiteren Vortrags. Unten, ich sag mal, ja, die Binsenweisheit, wie kann ich denn Wartung durchführen? Ich gucke mir natürlich erstmal an, was genau ist zu ändern, wie kann ich es ändern, wie stabilisiere ich die Änderung, und ich habe es gerade schon erwähnt, testen. Und wir kennen ja alle diese Binsenweisheit. 20% der Kosten bei einem Softwareprojekt fallen tatsächlich während der initialen Entwicklungsphase und 80% während der Maintenance-Phase. Und da ist natürlich sowas wie Testen das A und O, weil man will natürlich auch die Kosten niedrig halten, das ist klar. Deswegen. Okay. Das ist das Analysemodell, was den weiteren Auswirkungen zugrunde liegt. Und zwar, weil wir haben halt nur 1,5 Stunden Zeit und ich bin jetzt schon bei 1/2 Stunde angelangt. Die Idee ist ganz einfach, das Ganze ist natürlich im Grunde schon komplizierter, aber ich habe es einfach mal auf 3 Metriken runtergebrochen, die wir uns gleich mal genauer angucken wollen. Nämlich zum einen mal das Volumen einer Codebasis, der Grad der Duplizierung von Codezeilen in dieser Codebasis, aber dann auch sowas wie Komplexität. Und zwar, ich werde da gleich noch genauer darauf eingehen, wir haben McCabe benutzt. McCabe ist eigentlich doch Industriestandard, was Abbilden von Funktionalitäten auf Codezeilen bedeutet. Das hört sich ein bisschen abstrakt an, ich werde da gleich noch genauer darauf eingehen. Aber cool, lassen wir uns einfach mal die Metriken im Einzelnen angucken. Das Volumen wird im Allgemeinen in Lines of Code gemessen oder auch in Function Points, vielleicht neueren Datums. Die Herausforderung hierbei ist die Ausdrucksfähigkeit von einzelnen Programmiersprachen sprang doch hier und da ein wenig. Das heißt, wir haben sowas wie Assembler auf der einen Seite, wo es relativ viel Zeilen bedeutet und braucht, um eine Codebasis, um eine Funktionalität entsprechend zu implementieren. Auf der anderen Seite der Scala sind so funktionale Sprachen, sowas wie Lisp, sowas wie auch Scala. Die ist mit wenigen, oder auch sowas wie Prolog, die es auch mit wenigen Codezeilen schaffen, sehr, sehr viel Funktionalität entsprechend abzubilden. da man das Ganze natürlich irgendwie wichten, aussagekräftig halten möchte, hat man jetzt die Idee, wir wichten Programmiersprachen nach der Aussagefähigkeit von Implementierungspunkten. Und so kam es zu dem Programming Languages Table. Man sieht dann hier einfach mal kurz eine Übersicht. Also wie gesagt, das ist ein Industriestandard, der hier verwendet wurde. Wie viel Lines of Code es denn so pro Function Point braucht. Function Point ist hier ein Begriff, bevor ich da irgendwelche Leute abhängen. Ja, nein, vielleicht. Also wer weiß nicht, was ein Function Point ist. Okay, Function Point dient im Prinzip zur Implementierung einer einzigen Funktionalität. Also typisches Beispiel, Darstellung eines Fensters mit einem Button, auf den ich klicken kann. Oder auch Öffnen eines Dialogfensters. Öffnen eines Dialogfensters oder auch Schreiben von einem strukturierten Datensatz auf eine Platte oder sowas oder eine Datei. Das ist so die kleinste Einheit einer Funktionalität in einem Programmablauf. Muss man so formulieren. Okay, ich hatte es eben schon kurz erwähnt. Unterschiedliche Programmiersprachen haben halt unterschiedliche Anzahl von Logs, die man halt braucht, um einem FP zu implementieren. Warum ist das wichtig? Oder warum ist Volumen generell als Metrik wichtig? Je größer eine Codebasis, desto schwieriger ist natürlich, die Codebasis zu warten. Insbesondere dann, wenn es eine Programmiersprache ist, die vielleicht doch relativ low-level ist. Sowas wie C, sowas wie Assembler. C++ war mal in der Kategorie, aber das wird ja auch immer ausschlussfähiger, wenn man sich mal den letzten 14er Standard anguckt. Stichwort Integration von Boot-Funktionalität in die Sprache und so. Das heißt, worum es hier eigentlich geht, eine voluminöse Codebase ist schwerer zu warten als eine einfache Codebase. Binsenweisheit, aber wir reden hier von Kosten. Und je größer eine Codebase ist, desto kostenintensiver ist natürlich, die zu warten, das ist klar. Wie sieht es da bei Bionic aus? Wir haben Plan B weiter. Und Plan B besteht jetzt nicht daran, dass der Christoph hier rumschreit, sondern tatsächlich ein Mikro benutzt. Ich hoffe, es kann mich jeder weiterhin hören. Das wäre schon sehr gut. Okay, das heißt, wir haben hier knapp 500.000 Zeilen, aus denen Bionic besteht. Wir haben hier circa knappe 4.000 Dateien als Bestandteil der Codebasis. Wir haben hier 5.500 Funktionen und wir haben hier, weil es einen geringen C++-Anteil hat, so um die 300 Klassen. Und zwar sind das eigentlich so die direkten Angaben aus SonarQube. Was man schon so als erste Näherung benutzen kann, einfach mal zu gucken, reden wir hier von Millionen von Codezeilen oder reden wir von ein paar Tausend oder wo liegen wir da eigentlich? Dann die nächste Metrik, die wir zur Analyse verwendet haben, ist die Duplizierung. Ganz klar, je mehr Duplizierung ich in einer Codebasis habe, desto schwieriger wird es mit dem Warten, weil wenn ich eine Änderung in einem Codeteil mache, den ich irgendwo anders dupliziert habe, dann sollte ich diese Änderung nachvollziehen. Das Problem ist natürlich zu erkennen, wo denn überhaupt duplizierter Code vorkommt in einer Codebasis. Insbesondere dann, wenn, typisches Beispiel, wir haben ein Modul. Und irgendwann kam mal der Entwickler auf die Idee, ich kann ja Teile des Codes von diesem Modul in andere Module verwenden, aber ich verwende nur Teile davon. Das heißt, ich spalte mein Modul auf und dupliziere das mindestens in 2, eher 3 oder 4 anderen Teilen. Super. Und das ist so, ich sehe schon viele Grinsen hier, die Leute wissen, wovon ich rede. Und das sind so die Herausforderungen, insbesondere bei größeren, komplexeren Projekten wie Bionic oder auch Sachen, die größenordnungsmäßig deutlich drüber liegen, so Betriebssystemkerne oder sowas. Ne? Genau. Wichtig hierbei ist, je mehr Duplizierung, desto schwieriger wird es mit der Fehlerbehebung und je komplizierter wird es halt auch, diese Codebasis hinterher zu testen. Auch hier. Die gute Nachricht ist, eine Gesamtduplizierung von weniger als 1% innerhalb der vorhandenen Bionic-Code-Basis, nämlich nur 127 Blöcke und 49 Dateien, in denen überhaupt Duplizierung vorkommt. Was im Anbetracht der Volumenmetriken durchaus in Ordnung ist. Jetzt sind wir dann auch schon beim Thema Komplexität. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt. Wir haben Makecape benutzt. Es ging eigentlich damals darum, die Metrik stammt so aus den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. sich einfach mal so anzugucken, wie ist denn überhaupt so ein Modul. Entschuldigung, gibt es eine Frage hier vorne? Sorry. Wie ist denn überhaupt so ein Modul aufgebaut? So ein typisches Modul hat sowas wie einen Kopf und hat einen Entry Point und hat mindestens ein, eher mehrere Exit Points. Sowas wie Return Statements in C++ oder C-Funktionen beispielsweise. Aber dazwischen passiert noch jede Menge anderes Zeug. Dazwischen gibt es If-Statements, dazwischen gibt es Schleifen und so weiter und so fort. Ganz fies wird es natürlich, wenn diese Schleifen durch Breaks verlassen werden, um am Thema C zu bleiben, oder auch Returns stattfinden. Und so Schritt für Schritt erhöht sich halt die Komplexität, insbesondere dann, wenn man solche Entscheidungspunkte schachtelt an der Codebasis. Und je mehr Entscheidungspunkte man halt in diese Codebasis reinbaut, desto höher ist halt die Komplexität und je niedriger ist auch die Wartbarkeit. Deswegen auch die Idee, ganz einfach diese Decision Points entsprechend zu erhöhen für typische Sprachelemente wie While, Do, Throw Statements im Falle von Java und wie sie alle heißen. Ganz einfach, um halt diese Komplexität entsprechend abzubilden und auch eine Metrik dafür zu haben, wie wartbar hinter der Code da ist. Das sind so typische Industrie-Durchschnittswerte. Eine Einheitskomplexität von 1 bis 10, klarer Code, geringes Risiko. Man guckt auf die Codebasis oder man guckt auf eine Modul- oder Blockdefinition, man weiß eigentlich sofort, worum es geht. 11 bis 20, eher komplexerer Code, mittleres Risiko. 21 bis 50 Decision Points im Code, sehr komplex, hohe Wartbarkeit und über 50 am besten neu schreiben. Nee, also ihr lacht, worum es eigentlich geht. Wiederum, ich habe vor 2 Jahren irgendwas geschrieben, ein Kollege soll es übernehmen und der macht mich erstmal 5 Minuten am Telefon rund, weil der den Code nicht versteht. Wenn das dann noch mehrere Kollegen sind und ich einen halben Vormittag dazu verbringe, die erstmal da runterzuholen, habe ich ein Problem. Und darum geht es eigentlich bei dieser Metrik ganz einfach, einfach mal zu gucken, wo stehen wir denn da? Wenn ich den Code warten muss, ist er einfach verständlich oder ist er so komplex geschrieben, dass eigentlich ein Refactoring eigentlich sein angesagt ist?
Dankeschön.
Kann mich jeder verstehen? Sehr gut. Okay. Wiederum die gute Nachricht ist, wir haben es hier mit einer relativ überschaubaren Komplexität zu tun, nämlich im Allgemeinen deutlich unter 10. Das heißt, der Code ist auch durch vielleicht nicht so geschulte C oder C++-Programmierer relativ einfach erfassbar. Das heißt, Änderungen, insbesondere im Hinblick auf diese Einheitskomplexität, sind relativ einfach nachzuvollziehen. Das sind so die gute Nachricht. Das sind so die guten Nachrichten. Deswegen auch zusammenfassend zu sagen, wir geben dieser Codebasis an Squale. Squale steht dabei für Software Quality Assessment Based on Lifecycle Expectations. Habe ich mir nicht ausgedacht, ist ein Industrieterm. Von einem A, was im Prinzip ein verdammt gutes Rating ist. Die geschätzte technische Schuld, das heißt, dieser Aufwand, den ich treiben müsste, um die vorhandenen Schwachpunkte zu adressieren, beträgt bei dieser Codebasis, wie gesagt, wir reden hier von knapp 500.000 Zeilen Codes, gerade mal 17 Tage. Technische Schuld, Technical Debt auch im Englischen genannt, ist so ein Begriff, der, glaube ich, so 30, 40 Jahre alt ist und ganz einfach den Aufwand beschreibt, den man bei einem Refactoring treiben müsste, um die Codebasis halt wirklich in einen Zustand zu bekommen, in dem sämtliche Schwachstellen eigentlich ausgemerzt sind. Das ist so die Idee hinter einer technischen Schuld. Oder andersrum ausgedrückt, technische Schuld ist die Schuld, die ich eingehe, wenn ich initial eine Codebasis anfange zu erstellen. Und irgendwann muss ich halt diese Schuld mit Zinsen im Ernst auch eventuell zurückzahlen. Nämlich dann, wenn ich zukünftig mal im Rahmen der Softwareerwartung diese Codebasis anfassen muss. Und wenn ich dann nicht feststelle, dass ich eine verdammt hohe technische Schuld habe, habe ich entsprechend großen Aufwand, um entsprechend die Codebasis zu warten, anzufassen, zu refactoren. Das ist so die Idee hinter dieser Begrifflichkeit. Wir haben allerdings einige Schwachstellen festgestellt. Insbesondere haben wir eine Vulnerability festgestellt, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde. Kleine Probleme gab es auch, und was uns natürlich erheblich aufgefallen ist, Smells. Smells sind so Geschichten, wie ich habe es eben schon kurz erwähnt, Schwachstellen, die nicht unbedingt sofort gefixt werden müssen, weil sie kein direktes Sicherheitsrisiko darstellen, aber im Rahmen eines Refactorings soll ich gerade mal kurz, oder machst du? Okay, alles klar, Dankeschön. Aber im Rahmen eines Refactorings, wenn die Codebasis sowieso aufgrund von aufgrund von Anforderungsänderungen angefasst werden muss, entsprechend gefixt werden sollten. Also typisches Beispiel, schlecht programmierte Schleifen. Sowas wie Speicherallokation, die vielleicht besser gemacht werden könnte oder und so weiter und so fort. Die Angriffsoberflächenanalyse ergab kein Refactoring notwendig, weil wir haben halt nur hier eine Vulnerability festgestellt, die verdammt schwierig auszunutzen ist. Ich gehe gleich genauer noch darauf ein. Wir haben kleine Probleme festgestellt, nämlich so typisches Beispiel Time-of-Check, Time-of-Use-Probleme. Time-of-Check, Time-of-Use, sagt jedem was? Ja, nein, vielleicht? Okay. Time-of-Check heißt, ich überprüfe beispielsweise eine Variable, dann kommen im Ernstfall mehrere Statements, die mit dieser Überprüfung gar nichts zu tun haben. Und dann kommt ein Block, auf dem ich mich auf das Ergebnis von dieser vorigen Überprüfung beziehe. Dazwischen können jede Menge andere Sachen passieren, nämlich genau während der Ausführung der Statements, die sich nicht auf diese initiale Prüfung beziehen. Typisches Beispiel, ich überprüfe eine Variable, spawn thread zwischendurch und ich berechne Variable, überprüfe die, spawn thread zwischendurch und beziehe mich dann auf das Ergebnis von der Überprüfung. Das heißt, ich habe dann bereits eine Nebenläufigkeit kreiert, die unter Umständen mit der Variable irgendwas machen kann. Käse. Das kommt häufig in der Codebasis vor. Wir haben einige potenzielle Memory Leaks gefunden. Nichts Ernsthaftes, aber bedingt durch die Natur von C oder C++. Wir reden hier über Sprachen, die doch eher ein manuelles Memory Management verlangen, im Gegensatz zu Python und Java und allen anderen coolen neuen Sprachen, die es so gibt, wo das ja bekanntlich eingebaut ist hier und da. Und wir haben einige Probleme bei Klasseninitialisierung festgestellt, was den C++-Code angeht. Okay, da gehe ich jetzt am besten, ja gut, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, die Smells beziehen sich primär auf Puffer- und String-Probleme und werden primär verursacht durch die Verwendung von Uralt-Code, wo man relativ genau gesehen hat, der wurde in den letzten 20 Jahren nicht so richtig angefasst. Die gute Nachricht ist, sowas kann man relativ einfach durch eine erweiterte Code-Review A feststellen, B eliminieren. Natürlich ganz klar, indem man auch so solche Geschichten wie SonarQube drüber laufen lässt, aber natürlich auch sowas wie relativ einfach dann, sofern automatisiert nur möglich, dann auch Behebung von Code-Problemen, sofern nicht bereits durch Peer-Review oder sowas abgefackelt. So, und das ist die einzige CVE, die wir gefunden haben im Code. Nämlich Zeile 351 in einem Linker-Modul, wo dann tatsächlich eine Stack-Variable oder beziehungsweise die Adresse an der Stack-Variable zurückgegeben wird. Das auszunutzen würde bedeuten, wir schaffen es, einen synthetischen Angriff unterhalb der JVM zu fahren. Konstruiert, ja, auszunutzen ohne Analyse des Userlands, ohne sowas wie fortgeschrittene, also ohne Routen eh nicht. Normales Handy, also man braucht Root-Recht auf den Teil. Man muss es schaffen, durch die JVM an Bionic dran zu kommen und dann eine synthetische Attacke drauf zu fahren. Und diese Linker-Geschichte ist relativ weit unten. Eher nicht. Das ist die gute Nachricht. Das heißt, Bionic ist weiterhin sicher. Das war so die Quintessenz von dem gesamten Projekt. Wir haben eine CVE gefunden, die verdammt schwer auszunutzen ist. Typische Smells, ja, ich meine, Geschichten, wo man sagen würde, sind bekannt, sind jetzt auch nicht so schwierig zu beheben. Sowas wie Parametervalidierung fehlt. aber auch sowas wie variable Format Strings irgendwie in irgendwelchen Hilfsmodulen. Also im Sinne von keine ganz kriegsentscheidenden Sachen, die auch nicht unbedingt direkte Auswirkungen auf die Stabilität des Codes haben. Das war so die gute Nachricht. Das heißt, die generelle Behebung, das war so die Empfehlung, die wir am Ende des Projektes gegeben haben. Wir eliminieren im Prinzip diese eine Vulnerability. Wir haben damit eine relativ einfache Reduktion der Angriffsoberfläche. Wir gucken uns mal die Komplexität von ausgesuchten Modulen an und machen da ein isoliertes Refactoring von der Codebasis. Wir machen dasselbe für die wenigen duplizierten Problemkinderchen innerhalb der Codebasis. Und wir drehen vielleicht hier und da ein bisschen was an dem Volumen von einigen länglichen Dateien. Aber das war's dann auch schon. Das heißt, die Zusammenfassung ist eigentlich eine relativ solide Codebasis, auch trotz des Alters. Wie gesagt, wir reden hier von Code, der mindestens 20 Jahre, teilweise 30 Jahre im Buckel hat. Wir haben eine minimale Angriffsoberfläche, das heißt, wir brauchen kein generelles Refactoring der Codebasis. Im Gegensatz zu anderen Projekten, die ich mir angucke, wo ich gesagt habe, am besten neu schreiben. Weil mit dem Code, es wird eher teurer. Die kleinen Probleme können mit wenig Aufwand behoben werden. Also bestes Beispiel, viele von den Smells könnte man durch im Idealfall auch Greppen rausbekommen und dann ganz einfach den Kram automatisiert, sofern möglich, ersetzen. Es ist verdammt kompliziert, diese eine Schwachstelle auszunutzen, die wir gefunden haben. Also wie gesagt, das ist ein synthetisches Angriffsszenario und dann eher nicht. Das heißt, die Quintessenz ist eigentlich eine relativ stabile Codebasis für das verbleibende Userland, inklusive Art, inklusive Dalvik, inklusive nativen Applikationen wie Firefox, die im Prinzip die JVM umgehen. Das ist so die Quintessenz. Okay, wir haben jetzt fast 12. Ich habe noch 20 Folien, nein, 2 glaube ich oder 3. Gibt es bis hierhin Fragen oder soll man im Prinzip die Diskussion? Also ich würde dann ganz einfach noch kurz auf die Quellen eingehen, aber dann können wir dann im Prinzip auch schön in die Diskussion einsteigen. Die Folien gibt es natürlich ganz klar auf der Webseite hoffentlich irgendwann dann und so. Das sind die Sachen, das sind die Tools, das sind die Quellcode-Basis, die wir verwendet haben. Und dann steigen wir mal in die Diskussion an und die Fragen, die eventuell vorhanden sind.
Wenn es okay ist, würde ich mal anfangen. Hallo?
Ja,
hier?
Ich bin gerade blind.
Vielen Dank für den Vortrag bisher. Mich würde interessieren, welche Lines of Code wurden denn da zur Volumenmessung verwendet?
Header, also alles, was da war: C++, Header und C, Quell-Code-Dateien.
Auch Kommentare oder nur ausgeführte
Ohne Kommentare. Also CPP und RATS, das sind die Plugins, die bei CyanogenMod verwendet wurden, gucken sich keine Kommentare an, die fallen außen vor, weil das sind Metriken, andersrum formuliert. Die Kommentare haben keinen Einfluss auf die Metriken, insbesondere nicht auf Volumenmetriken. Die werden außen vor gelassen. Diese Plugins haben eingebaute Parser, klar, weil sie C oder C++ parsen und die Kommentare bleiben außen vor.
Wenn es mir noch erlaubt ist, würde ich noch gerne eine zweite Frage stellen.
Ja klar, unbedingt.
Wann, also welcher Codestand, also von welchem Datum wurde der Codestand analysiert und wann hat man die Ergebnisse ungefähr rausgefunden?
Codestand war, ich glaube, die letzte Analyse haben wir gefahren im September 2017. Und das Projekt wurde abgeschlossen Ende letzten Jahres.
Danke sehr.
Bitteschön. Weitere Fragen, Diskussionen, Hinweise?
Sie haben gesagt, der Aufwand, um so die Fehler zu beheben, wäre so 17 Tage. Und da gleich noch die Frage, wie ist so der Aufwand, um überhaupt die Analyse durchzuführen?
Wir haben es mit mehreren gemacht. Wir haben es international verteilt gemacht. Das Team war so 4 Leute groß, aber die haben nicht Vollzeit dran gearbeitet. Es ist schwierig, weil Wir hatten zwar eine Beauftragung, wie gesagt, bei einigen Sachen muss ich ein bisschen mich bedeckt halten, was die Details angeht. Ich vermute mal Vollzeit 20, 25 Tage, wobei verdammt viel mit Mumble gemacht wurde und wir ganz einfach mal im Rahmen von Mumble-Sessions uns mal gerade so die Hotspots, die Problemkinderchen-Code angeguckt haben. Wir haben verdammt viel über diese Analyse-Tools abfackeln können. Und bei diesen 20 Tagen ist natürlich auch Reiserei dabei, da ist Präsentation dabei, da ist dann das Runterschreiben der Ergebnisse dabei und so weiter und so fort. Also ist ein bisschen schwierig, um die Frage mal so knallhart zu beantworten, weil nicht Vollzeit international verteilt und ich habe vielleicht so 10, 15 Tage reingesteckt, Teilzeit zu 80-70% oder so. Weitere Fragen? Also ich bin bis morgen Abend hier, wenn da noch hinterher Fragen auftauchen, Christoph, Fraluk und so, dann einfach mich ansprechen. Aber vielleicht gibt es jetzt noch Fragen, Hinweise, Anmerkungen.
Ich habe noch eine Frage.
Unbedingt, also wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Also, 12.30 Uhr geht es weiter, ja? Macht aber nichts, um Gottes Willen. oder gibt es ja erstmal Mittagspause um 12.30 Uhr? Ich weiß gar nicht. Ah, alles klar, sorry. Nee, ist ja kein Thema. Sorry, Frage.
Ja, die vorgestellte Analyse klingt jetzt ja relativ stark nach reiner Code-Analyse. Inwieweit wurden denn architektonische Themen gemacht? Also man kann... Im Sinne, man kann ja auch schöne Funktionen schreiben, die was gut macht, was man aus Sicherheitssicht aber ja gar nicht machen sollte. Mhm.
Haben wir gemacht, stand jetzt hier nicht unbedingt im Vordergrund, aber es gibt natürlich sowas wie Flowcharts, wo ganz einfach mal aufgrund von Analyse geguckt wird, wie ist denn so der generelle Programmverlauf, was passiert, wenn ich einzelne Code-Strecken auch mal analysiere. Wir haben uns, das war prima, aber dann eine manuelle Analyse auch mal ganz einfach mal angeguckt, wie ist denn so die Grobstruktur der Architektur von der Codebasis. Was im Prinzip so eine Art Reverse Engineering war, wir haben da jetzt nicht den Fokus drauf gelegt, weil das war zum einen nicht Scope des Projektes, da ging es wirklich so prima um die Metriken. Und zum anderen natürlich, ich meine, wenn man halt einen Projektbericht schreibt, wofür man auch so ein bisschen bezahlt wird, sollte man natürlich so eine Art Grobübersicht drin haben, aber haben wir primär manuell gemacht. Das ist ganz einfach mal zu gucken, jetzt wird es ein bisschen technisch. Libc hat eine API, die ist auch auf Manual Pages da und da kann man so nachgucken, jedes Linux hat das und so weiter und so fort. Und dann passiert unterhalb der API was, bevor man dann irgendwann auf einer sogenannten EABI, einem External Application Binary Interface Occurrence, aufschlägt. Dazwischen kann man dann einiges manuell machen, kann man einiges wenig automatisiert machen. Aber typisch, was passiert, wenn ich eine Datei öffne? Das kann man einigermaßen nachvollziehen. So was haben wir doch mal exemplarisch gemacht. Jetzt die schockierende Nachricht, das ist bei, das war jetzt nicht so verschieden von anderen Libc-Implementierungen, insbesondere sowas wie Linux. Also, wenn man es schon mal gemacht hat und weiß, wie der Hase läuft, dann kein unbedingtes Neuland, nee. Und die Architektur ist jetzt auch nicht so verschieden. Weitere Fragen?
Danke.
Bitteschön.
Stehen da überhaupt Kommentare im Quellcode drin?
Oh ja. Also wie gesagt, Git Clone, die URL steht da und dann, da stehen auch Jahreszahlen drin. Sehr interessant. Schon. Ich wusste das mal, steht am Report. 80 oder so? Irgendwas aus den 80ern, das war Uralt-Code. Ich muss nachgucken.
Wenn man selbst mal eine Software testen möchte, die nicht in der Distro vorhanden ist, zum Beispiel einen Rootkit-Checker, dass man kurz gucken kann, ich meine, der muss keine HTTP-Verbindung aufbauen oder keine Ports ansprechen. Gibt es so ein Tool, mit dem man schnell einfach mal durchgucken kann, was macht er eigentlich? Baut er irgendwelche externen Verbindungen auf?
Schwierig. D-Trace wird mir da einfallen auf Linux-Basis oder S-Trace generell. Okay. Sagt ihr was? S-Trace ist ein System Tracer, also im Prinzip ein S-Trace protokolliert mit, welche EIB-Aufrufe gerade abgesetzt werden Richtung Kern. Und D-Trace ist ein generelles. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf Android läuft, müsste aber der Fall sein, wenn man neue Kernversion. Ich war auf der FOSDEM. da gab es ein verdammt interessantes Thema, Vortrag zum Thema D-Trace unter Linux. Wenn jemand an sowas Interesse hat, also D-Trace ist ursprünglich ein Tracing-Framework, was aus dem BSD-Umfeld kommt, wenn mich alles täuscht. Und da einige Abhängigkeiten mitbrachte, die es ziemlich schwierig machten, das Ganze auf Linux zu portieren. Man hat es mittlerweile geschafft. Es gab bei der Foster ein Update zum Thema. Das sind jetzt so die Sachen, es ist verdammt mächtig, es hat eine Programmiersprache namens D, deswegen heißt es auch D-Trace. Und das sind jetzt so die Tools, die mir einfallen würden, um ganz einfach mal kurz zu gucken, was denn so passiert.
Das ist dann aber schon, dann hat man die Software schon installiert, gibt es was den Code checkt auf bestimmte...
Das ist halt zur Programmlaufzeit. Vorher, glaube ich, wird es schwierig. Also da fällt mir jetzt Standepedis kein Werkzeug, es sei denn, jemand kennt da eins, also ich lerne ja auch immer gerne dazu. Ich weiß noch nicht alles. Vielleicht gibt es da irgendein Tool, was da schon im ersten Ansatz simulieren kann oder so. Oder halt, wie gesagt, dann auch so Geschichten, wo Wireshark oder sowas. Ne? Aber das sind Geschichten, wo man ganz klar sagen muss, die messen dann oder die gucken zur Programmausführungszeit nach, nicht vorher. Das ist so der Unterschied. Die sind aber verdammt mächtig, also gerade D-Trace. Weitere Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Gut, wie gesagt, ja.
Angenommen, ich hätte jetzt ein Projekt, würde da die ganzen Tools drüber laufen lassen und ich kriege ein deutlich schlechteres Ergebnis. Gibt es ein empfehlendes Vorgehen, wie man am besten haufenweise von diesen Code-Smells gut entfernt? Oder ist das einfach Grind, Grind, Grind?
So, dann würde ich mal ganz einfach mal gucken, wie ist der Code generell aufgebaut? Also ein typisches Beispiel, wie sieht denn die Komplexität aus. Und dann, wie gesagt, nicht umsonst habe ich gesagt am Anfang, ein paar Jahre SDLC-Erfahrung helfen durchaus, weil nämlich man dann irgendwann in der Lage sein sollte, zu sagen, okay, es macht wenig Sinn, diesen Code nochmal anzufassen im Rahmen eines Refactoring, oder ganz einfach sagen, okay, ich kenne hoffentlich die Schnittstellen drumherum und schreibe ganz einfach isoliert diesen Teil neu, der mir vielleicht die meisten Smells verursacht, den ich aber relativ gut heraussägen oder sezieren kann, um es mal so zu formulieren, ohne, ich sag mal, massiv in Probleme zu laufen, was das Revisionstesting angeht. Das geht insbesondere bei Codes, die vielleicht im Nachgang erweitert wurden von Leuten, die wussten, was sie tun. Man fängt erstmal an, irgendwas zu schreiben. Und dann geht das in ein anderes Projekt rüber und andere Leute beschäftigen sich damit, die vielleicht einen anderen Kenntnisstand haben. Und die fangen dann an, Sachen zu ersetzen, aber erweitern das Ganze modular und dokumentieren auch die Erweiterung. Wenn man dann sagt, okay, wir haben beispielsweise relativ wenig Duplizierung von Code, wir haben relativ wenig Abhängigkeiten, also wir haben sowas wie eine lose Kopplung, dann kann man relativ einfach sagen, okay, wir haben hier Modul ABC, ich sehe hier die Abhängigkeiten, die sind relativ schwach und dann kann ich B ganz einfach komplett entfernen, weil ich kenne die dokumentierten Schnittstellen und kann B ganz einfach ersetzen. Wenn das dagegen Code ist, der eine verdammt hohe Duplizierung aufweist, eventuell sehr komplex geschrieben ist, dann wird es schwierig. Es ist ein bisschen schwammig jetzt, das Ganze ist primär fallabhängig, hat auch was damit zu tun, wie viel Erfahrung hat denn der Reviewer, der sich diesen Code anguckt. Deswegen einfach mal auch am Anfang der Hinweis, gesunder Menschenverstand. Und je mehr Erfahrung man als Architekt, Entwickler und auch Tester mitbringt, desto besser, weil dann kann man ganz einfach mal gucken, wie ist denn so der Aufwand? Wie viel Aufwand müsste ich denn reinstecken, um zu dem Ergebnis hinzukommen, was mir so vorschwebt? Um halt jetzt diese neue Funktionalität zu implementieren, den Kram irgendwo anders hin zu portieren und. Ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen.
Ja.
Okay, danke schön. Weitere Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Okay, ja, dann vielen Dank. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir auch.